Es gibt ja Leute, die sagen, die machen keinen deutlichen Unterschied zwischen Übel und Böse. Und dann würden die sagen, der Tod selber ist böse oder er ist der Feind des Menschen. Pater Rana pflegte zu sagen, wenn das Leben hier ohne Tod einfach so weiterginge, dann wäre es einfach die Hölle. Und ich glaube, dass man das als erstes schon mal so sagen sollte. Das bezeichnenderweise war das ja ein Thema für Sartre und Simone de Beauvoir, die einerseits eher eben nicht an ein Leben über den Tod hinaus glaubten, auf der anderen Seite deswegen eben Angst vor dem Tod hatten. Und Simone de Beauvoir hat ein Buch geschrieben, wo sie schildert einen Menschen, der durch eine märchenhafterweise hat er, jedenfalls ist er unsterblich geworden. Und der erlebt jetzt, wie schrecklich das ist, nachdem er dann die dritte Frau verloren hat, wo er sagt, jetzt reicht es mir eigentlich, immer so weiterleben, die anderen Menschen sterben und so geht es einfach weiter. Das ist, kann nicht der Abschluss des Lebens sein. Also, beziehungsweise es wäre eben dann kein Abschluss und das ist nicht lebbar, sondern dass das Leben eine Gestalt haben muss und ein Anfang und ein Ende, wie es zu jedem Kunstwerk gehört und zu jedem Musikstück, da haben die sich das als Trost schon mal so genommen. Also Tod im Sinn, dass hier das Leben zu Ende geht, das kann in dieser Bedeutung auch nicht der Sinn dieses biblischen Wortes sein, dass der Tod die Folge der Sünde ist. Mhm. Ich möchte es mal so verdeutlichen, wir müssen ja einen Unterschied machen zwischen Paradies und Himmel. Das wird oft nicht gemacht, weil es auch sprachlich nicht unbedingt hingehört. Jesus sagt zu dem Schächer, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber der meint ja natürlich nicht das Paradies, sondern den Himmel. Das heißt, bei Dante gibt es zwei Begriffe von Paradies. Paradies ist einmal das natürliche Paradies, das liegt auf dem Gipfel des Läuterungsberges und ist der Ort, wo Adam und Eva geprüft werden, versucht werden durch die Schlange und die Probe nicht bestehen. Und dann gibt es das Wort Paradies, dem der ganze dritte Teil der großen göttlichen Komödie von Dante gilt, nämlich das Paradiso im Sinn von Himmel. Was nun das natürliche Paradies angeht, da bleibt man ja nicht drinnen, sondern irgendwann geht man ja aus diesem Paradies in den Himmel. Und dass da der Mensch nicht selber da den Übergang macht, sondern dass er dann geht, wenn Gott ihn ruft. Mein Bild für die Studenten war immer, das sind so wie die Kinder, die spielen da im Sandkasten und die Mutter ruft jetzt heim, komm Abendessen. Und, wir sind so schön am Spielen, müssen wir eigentlich weiter tun, nicht? Also Abschied und Lebensrundung, die nicht einfach von mir gemacht wird, weil Grenzen niemals von mir gemacht werden, sondern Grenzen ist immer das, woran ich stoße. Grenze ist die Grenze von Zweien. In diesem Sinn gehört Tod zum Leben dazu und man sollte ihn gar nicht Feind nennen und das Übel, geschweige denn das Böse, sondern er ist, vielleicht sollte man es nicht so weit treiben wie Rilke, der gesagt hat, er ist der freundliche Einfall der Erde. Das kritisiert Romano Guardini an ihm, aber dass er zum Leben dazugehört, das sage ich auch, wenn ich zum Beispiel bei Ärzten und Pflegekräften zu sprechen habe, dass die Medizin auch nicht einfach den Tod als einen Feind bekämpft und am Ende dann immer verliert, sondern wie wir ja inzwischen auch erlebt haben, dass wir außer der kurativen Medizin eine palliative, eine Pflegemedizin, eine lindernde Medizin aufgebaut haben, dass wir hier ein neues Verhältnis dazu finden müssen. Also eine Rundung des Lebens gibt es in jedem Fall. Ob das dann heißt, es geht einfach so banal weiter, darüber werden wir reden müssen, vor allen Dingen in unserem zweiten Teil, aber man kann das ja schon mal ansprechen. Irgendwann ist ein Buch zu Ende, ist eine Aufnahme auf einer Schallplatte zu Ende. Das ist dann zu Ende, da wird nicht mehr weiter aufgenommen. Und da gehören dann die Texte hinein, dass wie der Baum fällt, dass er dann so liegt und dass die Nacht kommt, in der man nicht mehr wirken kann. Irgendwann ist das abgeschlossen. Aber dann ist ja das Buch zum Lesen da und ist die Platte zum Hören da. sodass also dann, das werden wir so nennen, ich nenne das die Gültigkeit und die Endgültigkeit des Hiesigen, da setzt sich dann, wird aus dem Tod diese Gültigkeit des Lebens. Also Tod nicht schlechterdings als schlecht, als böse, als übel. Was durch die Sünde in die Welt gekommen ist, ist die Dunkelheit dieses Todes. So hat es Karl Rahner ausgedrückt. Dass wir eben nicht wissen, lassen wir uns hier wirklich uns nehmen, lassen wir uns los oder sind wir jemand, der da kämpft und das nicht haben will. Das können wir nicht unterscheiden, weil der physische Todeskampf liegt da und geschieht. Und wir wissen nicht, wie der Mensch innerlich sich zu diesem sich nehmen lassen, um es mal so auszudrücken, wie er sich damit umgeht. Wie er das wirklich vollzieht.
Also das heißt im Klartext auch nicht ein sich hineinstürzen in was Dunkles, Unbekanntes, sondern eher in ein Annehmen, in, wenn wir es jetzt aus christlicher Sicht sehen, auch ein Hinübergehen in das himmlische Reich.
Ja, aber ich darf schon festhalten, auch Paulus spricht davon, dass er sagt, an sich hat er schon also Sorge davor, dass man da einerseits erstmal so entkleidet wird, ehe man dann neu wieder überkleidet wird. Also dass der Tod etwas zu tun hat mit dieser radikalen mit dem radikalen Einschnitt, das Bild ist das im Wasser ertrinken und aus dem Wasser wieder auferstehen. Das sollte man schon sagen. Also diese Form, ich knüpfe mal an, was ich vorhin gesagt hatte, dass wir den Tod eigentlich nicht richtig denken können. Kann ich natürlich auch nicht, wenn ich sage, wir alle können es nicht richtig. Aber wir können versuchen, auszugrenzen, wie es nicht geht. Und da gibt es eben ein zu sehr bloß im Finstern und Schwarzen hineingehen und sagen, das ist der Abgrund des Nichts auf der einen Seite. Aber es gibt auf der anderen Seite auch eine Vorstellung, ich habe mit Feuerbach gesprochen, dass er sagt, das ist einfach ein Pferdewechsel, das hier nicht ernst genommen wird, dass es wirklich ein arger Einschnitt ist. Sodass es eine legitime Dimension des Angst, der Angst und der Furcht vor dem Tod gibt und dass auch das Dunkel und die Schwärze zum Tod dazu gehört. Wir wissen nicht, was uns genau erwartet. Das heißt, wir wissen natürlich, wer uns erwartet. Aber wir wissen nicht, in welchen Abgrund man dort erstmal hineinkommt. In die Hände des lebendigen Gottes fallen, ist ein Wort aus der Schrift dafür. Wir glauben, dass es die Hände Gottes sind, aber was das bedeutet, dort hineinzufallen, sich wirklich ganz genommen erstmal zu werden, das braucht wirklich ein äußerstes Vertrauen, das zugleich auch die Überwindung einer äußersten Angst einschließt. Und da meine ich schon, dass sich Christen fragen lassen müssen, ob sie hier nicht zwischendurch zu platonisch waren. Und dazu sehr ausweichen. Es gibt Menschen, denen das geschenkt wird von Gott her und von Christus her, dass sie ganz gelöst und friedlich Abschied nehmen können und ganz aus gefülltem Glauben sterben. Und es gab immer so die Gefahr zu sagen, so haben Heilige zu sterben und wer dann auch Angst zeigt oder ängstlich, das zeigt, dass der unvollkommen ist. Und das, finde ich, ist nicht richtig. Denn es gibt eben auch Christen, denen, wenn sie es einwilligen, den Jesus Christus zumutet oder zutraut, an dieser seiner Todesangst teilzuhaben, die ja bis zum Blutschweiß reicht. Wo man nicht sagen kann, Jesus hat also offenbar zu wenig geglaubt. Der hätte doch also in aller Ruhe sagen können, in 3 Tagen ist es vorbei und was soll's denn? Um es mal ganz drastisch so auszudrücken. Nein, er hat gefleht und gebeten darum, dass es bleibt und sich dort durchgerungen. Und zwar ganz alleine, kommt dann wieder zu den Aposteln zurück, die schlafen und er geht wieder zurück und fängt wieder an. Und der Engel, der ihm dort Kraft gibt, tröstet ihn ja nicht, sondern gibt ihm Kraft genau für diesen Kampf. Denn danach ist die Rede vom Blutschweiß. sodass man diese Dimension, glaube ich, heute stärker auch wieder sehen muss als früher. Früher hat man so vom Griechischen her gedacht, zum Beispiel auch in der Mystik, und hat gesagt, ja, diese Nacht der Sinne und die Nacht des Geistes, das ist ein erster Läuterungsprozess und danach kommt dann die himmlische Hochzeit, schon mystisch, jetzt hier eben schon auf Erden für den Mystiker, und damit ist es schon getan, während wir wissen, nein, dass das große Mystiker in der Neuzeit, denken Sie nur an die kleine Therese, gerade am Ende in diese Nacht geführt werden.